ein Sprachmodell, was das nächste Sequenz von Charakteren vorhersagen will, hat keine Selbstbestimmung, sie hat kein Bewusstsein und es ist einfach ein cooles Science-Fiction-Problem, dass KI-Modelle auf einmal so ein Selbst entwickeln. Und deswegen frage ich mich, okay, warum was regulieren, was momentan Science-Fiction ist. Wir können jetzt auch viel Regulierung machen gegen Zeitreisen und irgendwelche Physik-Experimente und vielleicht sollte man auch keinen Stern Hydro Collider haben, weil dann schwarze Löcher kommen und Zeitreisen und dann vor das Weiß kommt der Terminator und Skynet und bla bla bla. Aber warum Zeit damit verschwenden?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Künstliche Intelligenz wird unser Leben verändern. Das sagen Technologievordenkerinnen und Vordenker ja nun schon eine ganze Weile, genauer gesagt seit spätestens anderthalb Jahren. Aber stimmt das eigentlich? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum dauert es in einigen Teilen eigentlich viel länger als gedacht? Und vor allem, an welchen konkreten Produkten sehen wir das? All das bespreche ich heute mit den beiden wichtigsten KI-Experten des Handelsblatts. Auf der einen Seite hier im Studio vor mir Larissa Holzki, von der jede Woche rund 152.000 Leserinnen und Leser das Handelsblatt KI-Briefing bekommen. Und auf der anderen Seite uns zugeschaltet aus dem Silicon Valley Stefan Scheuer, der für uns von dort vor allem über Technologie berichtet. Wir sprechen heute über die spannendsten KI-Innovationen der vergangenen Wochen, die Unterschiede zwischen Europa und den USA und warum auf einmal Saudi-Arabien eine Rolle in diesem Feld spielen könnte. Was meine beiden Kollegen bei ihren Recherchen in den vergangenen Monaten erlebt haben, das haben sie übrigens gerade in einem Buch zusammengefasst, das sich Inside KI nennt. Und auch darüber sprechen wir hier heute im Podcast. Im Anschluss daran noch ein Gespräch von Stefan Scheuer mit dem als deutsches Wunderkind im Silicon Valley bekannten Gründer der KI-Suchmaschine You.com mit Richard Socher, den Stefan zu Hause in den Hügeln von Mountain View, das ist direkt im Herzen des Silicon Valley, besucht hat.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.
Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Larissa Holzki, der KI-Chefin des Handelsblatts, die hier vor mir im Studio steht, und mit Stefan Scheuer, der uns aus dem Silicon Valley zugeschaltet ist. Hallo zusammen.
Hallo Sebastian.
Hallo Sebastian.
Seit eineinhalb Jahren reden wir über KI und wir haben ja auch im Podcast schon mehrfach gesprochen in verschiedenen Formaten. Lass uns doch mal mit einer Standortbestimmung beginnen. Wo liegen wir mit dem Thema jetzt gerade? Haben wir das Tal der Enttäuschung schon erreicht, weil jetzt allen klar wird, dass die KI eben doch noch nicht so schnell die Welt verändern und unser Alltag revolutionieren wird? Oder passieren da gerade Dinge unter der Oberfläche, die wir vielleicht noch gar nicht sehen? Larissa, fangen wir mal mit dir an.
Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, wen du fragst. Also wir hören ganz klar bei CEOs, dass die Enttäuschung groß ist. Die haben jetzt im vierten Quartal des letzten Jahres so viel investiert wie noch nie und wollen jetzt Ergebnisse sehen und stellen fest, naja, es reicht an den meisten Stellen eben doch noch nicht, um die ganz großen Einsparungen zu machen.
Und da geht es halt vor allem um Einsparungen. Wie steht es mit dem Thema Innovation, Stefan? Und wie ist vor allem die Stimmung im Silicon Valley auf dem Thema gerade?
Also im Silicon Valley könnte die Stimmung gar nicht besser sein, weil alle so die Vorstellung haben, hier geht es jetzt erst richtig ab. Man sieht das ja bei Unternehmen wie zum Beispiel Nvidia, die einfach immer erfolgreicher werden, jetzt auf einmal gigantische Gewinne einfahren. Der heiße Scheiß hier im Moment ist zu gucken, in was für Geräte man KI integrieren kann, wie man die KI möglichst nah an die Endnutzer ranholen kann.
Nenn mal so ein paar Beispiele. Was sind das für Geräte?
Also wir haben zum Beispiel den das Rabbit, letztlich so ein Handheld-Gerät, was für dich eben nicht als großes Sprachmodell funktionieren soll, sondern als Large Action Model. Also wo die Idee ist, du hast jetzt nicht mehr nur einen Roboter, der für dich ein Bild generieren kann oder einen Text schreiben kann, sondern der für dich wirklich Aufgaben lösen kann. Und das eben nicht nur als starres System auf irgendeiner Website, sondern du trägst dieses Ding mit dir durch die Gegend.
Aber was sind das dann für Aufgaben?
Naja, also du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte irgendwo hinfliegen und ich möchte nicht von dir die besten Flugangebote bekommen, sondern ich möchte, dass du für mich direkt den Flug buchst und die beste Route raussuchst, wann ich zu Hause los muss, um perfekt da zu sein für den Termin, den ich in ein paar Tagen eben nicht in San Francisco habe, sondern in Seattle oder in Austin.
Das ist ja so das Konzept des Smartphones der Zukunft, wenn man so will, ein Stück weit. Dieser allgegenwärtige Begleiter im Alltag, da frage ich mich, wie viel ist das eigentlich jetzt reine Vision? Und wenn man es dann wirklich ausprobiert, ist es halt dann doch unfassbar viel komplizierter, weil es dann doch nicht so einfach ist, dass sich das Ding auf jeder Website einloggt. Oder kommt da jetzt irgendwas doch schneller, als man es erwarten würde?
Naja, die Idee ist natürlich, dass es eine Firma, vielleicht auch mehrere gibt, die so einen Standard etablieren und dass dieser Standard so wichtig ist, dass alle wollen, dass genau dieser KI-Assistent dann mit der eigenen Website funktioniert. Also es wäre unwahrscheinlich, dass jetzt eine Firma anfängt und alle Schnittstellen programmieren kann, zu jeder Airline, zu, keine Ahnung, jeder Kinokette, zu allem, was du dir vorstellen kannst, sondern wir haben das in der Vergangenheit ja so erlebt.
Trotzdem, ich höre da so raus, das wird alles noch ein bisschen dauern, vielleicht länger dauern, als sich der ein oder andere Vordenker im Silicon Valley gerade so ausmalt.
Das ist die Frage, was du denn dann als Erfolg werten würdest. Denn also wenn man sich zum Beispiel anguckt, es gibt ja so eine Gruppe von ehemaligen Apple-Leuten, die mit Humane eine Firma gegründet haben, bei der man so einen Pin außen an seinem Pulli oder an seinem Jackett trägt und dieser Pin filmt die Umgebung und zeichnet die ganze Zeit auch Gespräche auf. Und wenn du dadurch so einen Assistenten hast, der quasi weiß, mit wem du geredet hast und mit wem du was besprochen hast und dir dann sinnvolle Hinweise geben kann für deinen Alltag, kann das ja schon Erfolg sein, auch wenn der noch nicht deinen nächsten Flug buchen kann.
Zeig mal dein Jackett.
Kein Pin bislang.
Aber wann? Ist das so eine Technik, wo du sagst, Mensch, das wäre jetzt eigentlich so das, was mir noch gefehlt hat?
An der Stelle muss ich sagen, ich traue der Datenverwendung dann doch noch nicht so ganz. Also so enthusiastisch ich mit allem bin, so groß ist auch das Risiko, dass, keine Ahnung, bei einem riskanten Hintergrundgespräch dieses Ding auch mitläuft. Und
Larissa, was ist das dann für eine Welt, in der man in der Menschen so ein Gerät möglicherweise tragen? Ich will jetzt gar nicht mit einem Date oder sowas anfangen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ist das?
Ja, gute Frage. Es kommt ja eben nicht nur auf den Nutzer drauf an, sondern auf alle, die da mitmachen. Also ich glaube, du würdest zum Beispiel erstmal Probleme mit unserem Betriebsrat bekommen, wenn du mit so einer Kamera rumlaufen würdest und jedes Gespräch aufzeichnen würdest. Stefan hat es gerade gesagt, also in unserem Job funktioniert das schon mal.
Aber ist das eine Technik, auf die wir uns dann doch als Menschen in westlichen Ländern einstellen müssen? Oder ist das jetzt eine verrückte Idee, die sich eh nicht durchsetzen
wird? Wenn man sich anguckt, was da gerade in Brüssel alles zum AI-Act diskutiert wurde, dann ist das hier ganz, ganz weit weg.
Also die werden uns schon beschützen vor den Dingen.
Die werden uns beschützen sozusagen. Genau, also ich meine, klar, hier gibt's natürlich die Diskussion gerade um Überwachungstechnologie, um Live-Überwachung, aber das, ja, dafür gibt's jetzt Ausnahmen, allerdings nur, wenn du Schwerverbrecher bist und eine Straftat begangen hast, die dich für mehrere Jahre ins Gefängnis bringen kann.
Ich würde gerne nochmal kurz zu Stefan zurückkommen und auf diesen Button zu sprechen kommen. Was ist denn eigentlich die tiefere Idee und was für eine Innovation steckt da möglicherweise auch hinter?
Also die Idee von so einem Button, da sind ganz, ganz viele, die im Moment daran arbeiten, ist, dass dieser KI-Assistent quasi deinen gesamten Alltag für dich moderiert. Also der LinkedIn-Gründer Reid Hoffman zum Beispiel hat eine Firma mitgegründet, Inflection AI, die so ein Fallbeispiel hatten, wo dir das System sagen kann, hey, dein Partner möchte sich von dir trennen. Und das System analysiert jetzt alle Gespräche, die du geführt hast und sagt dir, wo du einen Fehler gemacht hast oder wo du viele Fehler gemacht hast, die dazu geführt haben, dass deine Beziehung in die Brüche geht. Und warnt dich dann im Zweifelsfall, bevor die Trennung kommt. Also so weit sollen diese Systeme gehen, dass es eben nicht nur darum geht, buche ich den nächsten Flug, sondern wie kann ich ein besserer Mensch werden oder wie kann ein Großteil von den Aufgaben im Alltag eine Art allumfassender KI-Assistent für mich moderieren.
Vielleicht klappt das dann mit der Kindererziehung zu Hause?
Das erinnert mich irgendwie an den Check unseres Kollegen Christian Wermke, der sich ja einen Coach gepromptet hat aus KI und dem das endgültig zu viel wurde, als diese KI sich in seine Beziehung eingemischt hat und ihm vorgeschlagen hat, wie er wöchentliche Dates mit seiner Frau vereinbart. Es wurde übrigens dann auch der Frau zu viel. Also ich glaube, auch da sind wir halt wieder dabei. Das kann halt
nur so. Was wurde ihr zu viel, der Vorschlag oder dann wöchentlich das Treffen?
Das Christian sich dann auf die KI beruft, um die Dates zu planen. Also ich glaube halt immer, das kann nur so gut funktionieren, wie sich der Rest deiner Umwelt auch darauf einstellt.
Wir haben jetzt ganz intensiv über das Silicon Valley gesprochen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf der Metaebene bleiben, auf eine Frage zurückkommen, die ihr jetzt beide noch nicht so richtig beantwortet habt. Ich fange mal mit dir an, Larissa. In welchen Bereichen geht es denn nun mit der KI-Entwicklung wirklich schneller als gedacht oder vielleicht auch unbemerkt von der Öffentlichkeit? In welchen sind wir viel, viel langsamer, als man vor anderthalb Jahren noch gedacht hat, wo man ja über eine exponentielle Geschwindigkeit einer Entwicklung gesprochen hatte, die man ja jetzt langsam sehen müsste?
Ja, ich glaube, schneller geht es zum Beispiel im Bereich Bildung. Da sprechen wir ganz oft ja darüber, boah, wie träge sind die Schulen und wie die sich, also neue Technologien werden da nicht eingeführt und so weiter. Aber die Schülerinnen und Schüler bringen ja diese Technologien jetzt mit in den Unterricht. Da reagieren nicht alle Lehrerinnen und Lehrer gleich drauf und richtig, aber viele andere merken halt, sie müssen damit umgehen. Sie müssen diese Technologien in den Unterricht einbinden. Sie müssen zum Beispiel darauf reagieren, dass Schüler ihre Hausaufgaben mit ChatGPT machen.
Aber was bringt dich dazu, das zu glauben, dass sie wirklich darauf reagieren, oder ist das eine reine Hoffnung, die du
dort äußerst? Nein, es gibt Einzelne, mit denen wir auch gesprochen haben, die uns sagen, wie sie damit umgehen. Die zum Beispiel sagen, bei ihnen steht das Konzept der Hausarbeit an der Uni total in Frage, weil das bringt nichts mehr. Sie wissen eh nicht, wie viel hat die Studentin geleistet. Und dann führen sie eben Präsentationen ein, überlegen sich neue Formate, sagen, ihr dürft KI benutzen, aber ihr müsst genau erklären, wie. Und dann verändert sich natürlich auch das Level, die Erwartungshaltung bei solchen Präsentationen. Das sind sicherlich nicht alle, aber man kann auf jeden Fall nicht daran vorbeischauen. Und ja.
Wie wird denn KI, Stefan, das Bildungssystem darüber hinaus verändern? Ich mache mal so einen Reality-Check. In der Schule meiner Kinder wurde jetzt gerade in der dritten Klasse die Kreidetafel durch ein Smartboard ersetzt. Das Problem ist, dass noch völlig unklar ist, wer das Ding wie bedienen kann. Das heißt, es gibt jetzt im Moment keine Tafel, die benutzbar ist. Zwischen der Technologie und der Innovation und bis sie dann wirklich diesen Trickle-Down-Effekt in alle Schulen und Grundschulen hatte, können ja nicht nur Jahre, sondern auch Jahrzehnte vergehen. Wie ist dein Blick drauf und vor allem, welche Ideen verfolgt man da im Silicon Valley?
Also ich glaube, dass das viel schneller gehen wird und dass die treibende Kraft natürlich erstmal Unternehmen sind, die nicht an Lehrpläne gebunden sind, sondern die da etwas drumherum bauen können. Also ein Bereich, der ganz naheliegend von KI ganz bald revolutioniert werden kann, ist der Bereich von Nachhilfe. Denn ich kann natürlich gerade bei standardisierten Lehrplänen eine KI genau damit füttern, welche Inhalte muss jemand zu welchem Zeitpunkt gelernt haben, was ist der beste Weg, um die Textaufgabe XY zu lösen, wie funktioniert eine gute Gedichtsanalyse, wie ist die Interpretation der Geschichtsepoche XY, und all sowas lässt sich super abbilden und vor allen Dingen skalieren. Denn das, was wir klassischerweise ja im Nachhilfesektor haben, ist, du hast Menschen, die sich mit jemandem treffen und dann hast du vielleicht mal einen guten Nachhilfelehrer oder mal einen weniger guten Nachhilfelehrer, und das ist halt jetzt per KI relativ gut lösbar, dass jeder sich relativ schnell einen digitalen KI-Nachhilfelehrer organisiert, der alle Inhalte kann und der die genau zugeschnitten auf eine einzelne Schülerin und einen einzelnen Schüler aufbereiten kann.
Aber tatsächlich gibt es sowas natürlich auch schon in Deutschland. Also wir haben zum Beispiel zuletzt mit Professoren gesprochen, die ihr Lehrbuch in einen KI-Bot einspeisen sozusagen, damit der zu jeder Zeit die Frage zur Prüfungsvorbereitung beantworten kann, die gestellt wird. Und vor allem gibt es ja in großen Hörsälen immer das Problem, dass sich Leute nicht trauen, irgendwas zu fragen. Ja, es gibt aber so ein paar Streber, die sich da vielleicht trauen, die dafür bekannt sind. Das sind die drei, die in der Makrovorlesung was sagen. Und alle anderen sagen nichts. Und ein Lehrender hat auch gar kein Gefühl dafür, haben die Studentinnen und Studenten das jetzt verstanden? Und eine Idee, was jetzt da auch getestet wird, darüber ein Gefühl zu entwickeln, also die können dann anonym, können die Lehrkräfte einsehen, welche Fragen wurden denn da gestellt und daraufhin wieder die nächste Vorlesung gestalten und sagen, jetzt nochmal, es kamen so ein paar basale Fragen, ich kläre das nochmal auf. Und so natürlich auch am Anfang, weil momentan muss man ja auch sagen, es kann schon sein, dass dieser Bot, der dann das Lehrbuch darstellt, auch was Falsches erzählt. Mhm. Auch da gibt es keine Versicherung, dass der wirklich was Richtiges sagt. Und wenn man sich am Ende danach darauf berufen will, nach der Prüfung, sagt, ja, aber unser Bot hat uns das gesagt, dann ist noch eine ganz große Frage, wie kann man das juristisch behandeln? Genau, und da ist halt jetzt die Möglichkeit, Professoren überwachen das erstmal, gucken, was da geantwortet wird, können da noch eingreifen oder wissenschaftliche Mitarbeiter. Das entwickelt sich alles. Wie lange das jetzt dauert, bis das implementiert wird, ist eine andere Frage, aber es ist schon da.
Vielleicht an der Stelle kurz eine Erklärung. Da sind hier eine Reihe von Firmen schon relativ weit, genau diese Halluzinationen auszuschließen in dieser Nische. Denn das, was man ziemlich gut machen kann, ist zu sagen, hier ist eine Wissensbasis und das KI-Modell soll nicht aus dem gesamten Wissen des Internets irgendwas generieren, sondern nur aus dem ganz konkreten Wissensfundus, der sich auf den Lehrinhalt dieser, Unterrichtseinheit für die 11. Klasse in NRW bezieht. Und nichts anderes. Und da ist das Risiko, dass wirklich was schief geht, ziemlich gering. Das heißt, in genau diesem Bereich kann man das jetzt schon ziemlich gut einsetzen, ohne dass halt der Lehrer bei jeder Antwort nochmal drüber schauen muss.
Das ist ja auch ehrlich gesagt ziemlich genau der Ansatz, den wir beim Handelsblatt verfolgen, weil wir auch überlegen, wie man vielleicht nicht gleich mit einem Bot, aber mit einer deutlich erweiterten Suche, mit der man dialogisch vorgehen kann, die Archivrecherchen bei uns vereinfachen kann. Also das wäre ein verhältnismäßig ähnlicher Ansatz. Ich würde gerne trotzdem nochmal auf eine Frage zurückkommen, die ich anfangs gestellt hatte. In welchen Bereichen dauert es dann doch viel länger, als man erwartet hatte, die KI-Entwicklung? Wo seid ihr überrascht? Mensch, dass sie das immer noch nicht hinkriegen, ist schon erstaunlich.
Gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich gilt alles, wo man eine Lösung braucht, die hinreichend gut ist. Da funktioniert KI ganz gut. Da, wo es wirklich richtig sein muss, wo ich mich absolut drauf verlassen können muss, da können wir KI eigentlich noch nicht einsetzen. Also im Beispiel, ne, wir können KI keine Texte fürs Handelsblatt schreiben lassen. So gut es auch klingt, wir können uns einfach nicht drauf verlassen.
Und oft klingt es ja nicht mal richtig gut.
Oft klingt es nicht mal richtig gut, aber wir könnten das natürlich noch stärker darauf trainieren, dass es unsere Sprache übernimmt. Ne? Ja. Wolf Schneider ist so ein Journalistenguru, kennt vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Hörer. Aber wenn man sozusagen der KI alle Regeln danach beibringen würde und das, so ein Tool gibt es auch schon, dann schreibt es schon relativ gut. Aber wir könnten uns eben nicht darauf verlassen oder beispielsweise gehen ja viele Texte bei uns durch die Rechtsabteilung. So, und da ist es eben sehr, sehr wichtig, wie eine Formulierung ist. Steht dieser Satz im Konjunktiv ja oder nein? Welche Einschränkungen gibt es da? Und das kann man nicht einfach reformulieren. Also da muss auf jeden Fall ein Mensch drauf gucken und da ist es überall schwierig. Ja, und jetzt geht es halt groß darum, können Unternehmen diese Anwendungsfälle definieren, wo die Qualität reicht.
Zu den Unternehmen kommen wir gleich noch. Aber Stefan, bei welcher Bereich überrascht dich am meisten, der noch nicht so richtig vorankommt?
Aus meiner Sicht ist das allergrößte Problem, diese Modelle auf Kurs zu halten. Also dieses Alignment-Problem, über das wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gesprochen haben. Weil da waren ja die großen Firmen, die immer gesagt haben, nee, wir sind so clever, wir haben da neue Ideen, wie wir immer dafür sorgen können, dass wir zum Beispiel gegen Missbrauch unserer Modelle vorbereitet sind. Und genau da zeigt sich, dass jetzt selbst so führende Unternehmen wie OpenAI da relativ hilflos vorstellen. Was die ja machen, ist so einen großen Masterprompt vor alles zu setzen und zu sagen, hey, selbst wenn dich jemand versucht auszutricksen, geh da nicht drauf ein. Und trotzdem sehen wir immer wieder die Beispiele, wo beispielsweise solche Modelle dazu benutzt werden können, damit Schlimmes zu tun, ne? Also es für die Entwicklung von Waffen einzusetzen, für die Entwicklung von Computer-Malware oder anderen Hacker-Werkzeugen einzusetzen. Da sehen wir, dass das jetzt echt schlecht klappt. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, dass diese Modelle ja mal besser werden, macht mir das besonders große Sorgen. Denn je cleverer und leistungsfähiger diese Modelle werden, desto wichtiger ist es, dass wir auch dafür sorgen können, dass sie sich an die Regeln halten, die wir gerne haben und irgendwo Grenzen aufzeigen. Und da, finde ich, sind wir noch nicht weit genug.
Regeln und Grenzen, es hätte keine schönere Überleitung zu Europa geben können. Aber du hattest noch einen Punkt direkt dazu.
Ja, ich glaube, wo man schön sehen kann, wo diese Master-Prompts dann ihre Grenzen haben, ist bei der Bild-KI oder bei Gemini. Das ist ja das neueste KI-Modell von Google, das auch Bilder generieren kann. Und es gab in der Vergangenheit schon viel Kritik an den großen KI-Firmen, dass die Bots rassistisch sind. Dass die zum Beispiel, wenn man Bilder generiert, immer nur weiße Menschen zeigen. Wenn man einen CEO, ein Bild von einem CEO generieren will, dass das immer ein weißer Mann mittleren Alters ist. Und offenbar hat Google da einen Prompt hinterlegt und gesagt, zeig mir immer eine Varietät an Hintergründen sozusagen. Also zeig mir mal einen Japaner und zeig mir Amerikaner, ohne dass die Leute das sagen. Und jetzt wurde festgestellt, dass selbst wenn man Bilder von NS-Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg sich generieren lässt, dass die dann nicht mehr alle weiße Haut haben, sondern dass da Menschen mit sehr, sehr dunkler Hautfarbe dabei sind und asiatisch aussehende Menschen dabei sind und so weiter. Und da erzählt die KI dann ja einfach Unwahrheiten. Insofern, so einfach ist es dann eben nicht, dieses ganze Alignment-Problem
zu lösen. Das hat den ein oder anderen Trump-Anhänger auf die Palme gebracht. Stichwort Europa. Wie blickt man, Stefan, aus dem Silicon Valley auf das, was in Europa vorgeht? Es ist ja nicht unendlich viel, aber es sind ja schon auch ein, zwei bemerkenswerte Dinge passiert. Nimmt man das da überhaupt wahr oder sagt man, wir sind so weit voraus, uns ist das egal?
Also ich war jetzt die letzten Tage in Austin bei der South by Southwest Konferenz und da war unter anderem Margrethe Vestager, die dann natürlich Werbung gemacht hat für den europäischen Ansatz mit klaren Regeln und auch nochmal verteidigt hat, dass es jetzt diese Milliardenstrafe gegen Apple gab. Aber hier aus dem Silicon Valley schaut man eher so ein bisschen auf Europa à la, die können zwar viel regeln und regulieren, aber da gibt's auch niemanden, der wirklich dagegen anspricht, weil es keine relevanten europäischen Firmen im KI-Bereich gibt. Und die wenigen relevanten Firmen, die es gibt, werden sowieso eingehegt dann von den US-Tech-Unternehmen. Ja. Auf Mistral können wir ja gleich auch nochmal eingehen, das französische KI-Unternehmen. Also da ist so ein bisschen die Vorstellung, die Europäer haben zwar schöne Regeln, aber sie sind eigentlich nicht relevant bei dem Wettrennen.
Auf die kommen wir gleich. Aber nochmal kurz nach Austin in Texas, South by Southwest. Das ist ja immer so das Technologiefestival, auf dem man auch eine Idee davon bekommt, welche Themen, welche Technologien, welche Trends in den nächsten 3, 4, 5, 6 Monaten wichtig werden könnten. Was waren so die 2, 3 Dinge, die dich am meisten überrascht haben?
Was mich sonst noch überrascht hat, ist ein neuer Blick auf die Chip-Technologie und die Chip-Entwicklung. Denn das, was wir ja im Moment gesehen haben, Nvidia haben wir ja am Anfang schon kurz angeschnitten, die Chip-Konzerne und insbesondere Nvidia haben eine Schlüsselrolle bei allem, was jetzt mit KI passiert. Denn man braucht halt einfach diese super KI-Chips, um egal was machen zu können, sowohl für das Training der Modelle als auch für den Betrieb. Und da gibt es von AMD, einem schon relativ alten Chipkonzern, der so ein bisschen im Moment hinten anhängt, eine Technologie, die Chiplets heißt, wo man aus vielen einzelnen Komponenten große, leistungsfähige Chips zusammensetzen kann. Das kann Nvidia noch nicht. AMD kann das und hat den Vorteil, dass diese Chips dadurch viel billiger produziert werden können, dass sie auch viel vielfältiger in den Einsatzmöglichkeiten sind und mitunter auch deutlich weniger Strom verbrauchen. Mhm. Und einen anderen Bereich, den ich auch noch total spannend fand, wo sich gerade was tut, ist Geothermie. Also in der Vergangenheit hatte man ja auch in Deutschland schon immer die Überlegung, okay, wir brauchen andere Grundlagen für unsere Energieversorgung und quasi tief in die Tiefe zu bohren und mit der Wärme, die man aus der Tiefe generieren kann, damit Strom zu erzeugen. Das hat man schon oft versucht. Das Problem in der Vergangenheit ist, man braucht eine ganz spezielle Gesteinskonstellation, um das sinnvoll einsetzen zu können. Die Probebohrungen sind super teuer und in der Regel war die Erkenntnis, in Deutschland findet man kaum die entsprechenden Konstellationen. Und da gibt es mehrere wichtige Durchbrüche in dem Bereich, die dafür sorgen können, dass eben viel, viel, viel mehr geologische Konstellationen dazu geeignet sind, Geothermie zu nutzen. Also dass wir wohlmöglich bald in der Lage sein können, hunderte, tausende Wohnungen, ganze Städte über so tausende Kilometer tiefe Rohre zu versorgen, an Stellen, an denen es früher noch nicht gegangen wäre.
Und das Thema KI war ja bei der South By in den letzten Jahren auch eins der großen, vielleicht das beherrschende Thema. War das immer noch so oder dreht sich die Welt da jetzt mittlerweile weiter?
KI war natürlich das wichtigste und große Thema, aber wir haben hier natürlich echt so ein Überangebot an KI-Konferenzen. Da war es in Austin ganz angenehm zu sehen, dass sich nicht alles um KI drehte. Und Austin hat ja immer so einen sehr breiten Fokus. Das heißt, es sind eben nicht nur die Leute, die jetzt nur an dieser Technologie forschen, sondern da wurde eben auch viel darüber geredet, wie das die Macht der großen Technologieunternehmen noch weiter verstärken könnte, wie wenig diese Unternehmen sich auch um Themen wie Urheberrecht kümmern, während sie diese Modelle vorantreiben, wie wenig Grenzen diese Konzerne auch damit haben, wenn sie jetzt sowas ausprobieren. Also wir reden ja vor allen Dingen über die USA oder sonst nochmal über Europa, was Regeln angeht. Aber zum Beispiel, weil es ja eine riesig große Flexibilität gibt, man kann das ja überall machen, sind so Länder im Nahen Osten dabei zu sagen, bei uns dürft ihr alles, es gibt gar keine Grenzen, kommt zu uns, hier könnt ihr alles ausprobieren. Das waren da so größere Diskussionspunkte.
Welche Länder sollte man da im Blick behalten?
Saudi-Arabien ist das natürlich stark am Pushen. Die haben ja auch ein eigenes, sehr leistungsfähiges Basismodell auf den Markt gebracht und sind halt im Moment dabei zu sagen, bei uns gibt es keinerlei Begrenzungen, es gibt auch viel Kapital, kommt doch zu uns, um die nächste Generation an KI-Modellen zu entwickeln und voranzutreiben.
Und damit haben die Erfolg?
Das wird sich jetzt zeigen. Also mein Eindruck ist, dass im Moment nichts an San Francisco rankommt, weil wir halt hier so einen Mikrokosmos haben, wo man die spannenden Leute trifft, wo auch die Geldgeber noch sitzen. Und obwohl Kalifornien ja somit die strengste Regulierung in den USA hat, ist die Attraktivität von San Francisco als Stadt einfach so groß, dass die meisten das in Kauf nehmen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine zweite Welle sich vielleicht dann doch auch noch stärker an solchen Fragen wie Regulierung etc. orientiert und dass dann da die ein oder andere Firma vielleicht dann doch nach Saudi-Arabien geht.
Wir kommen Europa immer näher, Larissa.
Bisschen über Umwege.
Wie ist der Stand wirklich? Wir haben ja über viele große KI-Unternehmen oder einige große gesprochen, über Aleph Alpha, über Mistral. Ihr habt groß geschrieben, große Analysen, ihr habt die Modelle der beiden Unternehmen verglichen. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wie ist die Lage wirklich in Europa? Ist es so schlecht, wie wir immer sagen, oder passieren da doch Dinge, die man im Blick behalten sollte? Oder werden wir dann am Ende doch einfach nur die alte Industrie irgendwann zu Grabe tragen und zu einem Museum?
Also was ich bemerkenswert finde, wenn wir gucken, über welche Firmen wir gerade vor allem sprechen, sei es Mistral, sei es Aleph Alpha, sei es auch die Rüstungsfirma Helsing aus München, die ja auf KI und Software im Verteidigungsbereich setzt, dann sind es immer Firmen, die erzählen, wir müssen den USA was entgegensetzen, die auf ihre Art und Weise interpretieren, wie müsste diese Technologie aussehen, was müssten wir schaffen aus Europa heraus, um auch so etwas zu entwickeln.
Dann macht man sich irgendwie klein, oder?
Ja, was mir fehlt, ist so ein bisschen, also Wir sehen, dass in den USA sich eigentlich überlegt wird, wie soll unsere Zukunft aussehen, und dann übersetzen wir das so ein bisschen auf europäisch. Aber was mir leider total fehlt, ist, dass hier Gründer ihre eigenen Visionen entwickeln, wo sie sagen können, das ist spannend, so könnte die Zukunft aussehen. So möchten wir, dass das Leben in Zukunft aussieht, ne? Ein Bild davon, wie sollen unsere Schulen aussehen, und es ist immer nur, gute Idee, und so ein bisschen, finde ich, erinnert das an Startup-Zeiten vor 10 Jahren, da war das auch immer so, es gibt irgendwie ein Modell in den USA und dann baut man das Copycat hier in Europa auf, also irgendwie den Online-Schuhhändler und so weiter, und eigentlich hatten wir uns da in den letzten Jahren von gelöst, und es waren wirklich tolle Ideen, wo man jetzt irgendwie, wenn man an Celonis denkt, zum Beispiel, die eine Software entwickelt haben, die es so weltweit noch nicht gab, oder an verschiedene Firmen, die im Logistikbereich groß geworden sind, die Software für Mittelständler entwickelt haben. Da hat man immer gedacht, das ist eine europäische Technologievision, und das fehlt gerade stark.
Das waren alles Digitalisierungstechnologien, die ja sehr nah an, ich sag mal, sehr produktaffinen Themen dran war oder an B2B-Themen. Wie könnte denn jetzt eine europäische Strategie eigentlich im Bereich KI aussehen, wo wir ja eine etwas andere Gemengelage haben, weil wir haben die großen Sprachmodelle, bei denen die Frage ist, kann Europa überhaupt noch ein eigenes, großes, weiteres hervorbringen, oder sind die anderen schon viel zu weit? Zweitens, es braucht diese gigantische Rechnerleistung, Cloud-Infrastruktur, die halt auch bisher kein europäisches Unternehmen und auf absehbare Zeit kein europäisches Unternehmen aufbauen wird. Also sozusagen in dieser Gemengelage, was könnte da sozusagen ein europäischer USP in dem Feld sein?
Jetzt stellst du mir die Frage, wo ich gerade gesagt habe, kein Gründer, keine Gründerin Europa, hat sie schon beantwortet. Aber nein, ich würde stark in die Richtung gehen, nah an den Unternehmen zu bleiben, an den starken Unternehmen, die wir hier haben, und zu schauen, welche Technologien bringen die wirklich weiter. Weil bei allem, was wir Positives über Startups, junge Unternehmen im Silicon Valley sagen können, müssen wir auch sagen, gut für die Gesellschaft sind die selten. Gut, für die bestehenden Unternehmen sind die auch selten. Ist es überhaupt eine Art von Technologiewirtschaft, die wir so haben wollen?
Aber da würde jetzt Microsoft sagen, naja gut, nah an den Unternehmen sind wir auch. Wir sind großer Partner, B2B-Geschäft ist bei uns ein Riesending. Also wir machen das auch alles. Also wo bleibt da Europa?
Genau, das ist die große Frage. Wenn wir zum Beispiel uns angucken, welche Strategie jetzt Aleph Alpha zunehmend geht. Also die entwickeln auch große Sprachmodelle, muss man vielleicht nochmal sagen. Die Technologie, die im Grunde in ChatGPT drin steckt, also eine Technologie, die Sprache in gewisser Weise verstehen kann und selbst Antworten generieren kann. Aber das Unternehmen hat sich zunehmend verabschiedet aus dem Wettbewerb, immer genauso gut sein zu wollen wie die anderen, weil dazu bräuchte man viel mehr Rechenleistung, viel mehr Kapital. Den Weg können die nicht gehen. Was sie jetzt machen, ist viel mehr zu schauen, wie kann man, sie nennen das domänenspezifische Modelle, entwickeln, also Modelle, die darauf angepasst sind, welche Bedürfnisse hat Bosch, hat eine Schwarzgruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Das sind jetzt auch die größten Investoren da. Da kann man aus einer Start-up-Sicht sagen, also aus so einer klassischen Wagniskapital-Sicht, oh, legen die sich jetzt nicht zu sehr darauf fest. Man kann auch sagen, vielleicht ist das genau der europäische Weg, da der Begleiter für ja, die traditionellen Unternehmen zu sein, um wirklich KI-Strategien zu entwickeln, um deren Geschäftsmodelle auf das nächste Level zu heben. Und ich glaube, das können Unternehmen hier deutlich besser leisten als in den USA.
Über Aleph Alpha wurde ja recht intensiv berichtet, haben wir auch gemacht in großen Titelgeschichten. Ein anderes Unternehmen ist ja Mistral aus Paris, die fast noch einen größeren Raketenstart hingelegt haben. Wenn man die beiden so vergleicht, was sind so die Unterschiede und wer wird am Ende der Größere sein? Jetzt ist es ja Mistral bisher, oder?
Du hast es angesprochen, diese großen Unterschiede oder sagen wir so, diese Entwicklung, die Mistral hingelegt hat, ist wirklich in jeder Hinsicht beeindruckend. Die haben vor 10 Monaten erst ihre Firma gegründet und haben heute ein Sprachmodell entwickelt, das in manchen Bereichen besser sein soll als GPT-4, also das Modell, das ChatGPT zugrunde legt. Und das mit 33 Mitarbeitern.
Kann ja jeder behaupten, ne?
Kann jeder behaupten. Es gibt Benchmarks dazu, also es gibt bestimmte Verfahren, mit denen Entwickler ihre Technologien testen können. Das kann man sich so ein bisschen wie Abiturprüfungen vorstellen sozusagen. Also es gibt dann Logikaufgaben, Rechenaufgaben, allgemeines Wissen und so einen gewissen Fragen oder ein gewisses Fragenset, das man durchspielen kann und dann die Leistung bewerten. Es gibt immer wieder Fragen sozusagen der Vergleichbarkeit und wurde da getrickst. Das ist schwer zu sagen. Man sieht aber gerade bei Mistral, dass viele Entwickler sehr, sehr begeistert sind davon. Und eine Stärke von Mistral war auch immer, dass deren Modelle viel kleiner sind als die der Konkurrenz. Das heißt, sie sind effizienter, sie brauchen nicht so viel Energie, nicht so viel Rechenleistung. Und das ist eben auf lange Sicht ein riesiger Faktor. Wenn man überlegt, wie viel Energie da verbraucht wird, das ist ein riesen Kostenfaktor für die Kunden. Deswegen ist das schon sehr, sehr erstaunlich. Wenn man guckt, mit welcher Technologie, mit Aleph Alpha oder Mistral, sollte ich meinen Chatbot betreiben, dann fällt die Wahl auf jeden Fall auf Mistral. Dann ist Aleph Alpha ganz, ganz weit abgehängt. Viele sagen, da liegen dazwischen. Ne? Luminos, so heißt das Sprachmodell von Aleph Alpha, ist maximal auf dem Level von GPT 3.5. Wer macht am Ende das Rennen, ist, glaube ich, eine andere Frage. Weil vielleicht muss es gar nicht einer von beiden sein, sondern sie gehen sehr, sehr unterschiedliche Wege. Mistral versucht jetzt eben gerade, sich mit den ganz, ganz Großen in den USA zu messen. Aleph Alpha, wie ich eben schon angesprochen habe, versucht mehr, der Strategiepartner zu werden für die Unternehmen. Am Ende kann man theoretisch auch beide Technologien miteinander kombinieren. Mhm. Was Aleph Alpha hervorhebt, sind ein paar wissenschaftliche Errungenschaften, die auch weltweit ja zur Kenntnis genommen wurden. Dazu gehört unter anderem die Nachvollziehbarkeit. Das heißt, wenn ich Luminos einsetze, um eine bestimmte Frage auf Basis meines Unternehmenswissens zu beantworten, dann kann mir die Technologie sagen, die Antwort auf deine Frage ist zu 80%iger Wahrscheinlichkeit so und so. Da habe ich folgende Dokumente, die darauf hinweisen. Ich habe aber auch 20% Dokumente, die dagegen sprechen. Schau hier nochmal rein. So, also das sind Features, die für viele Unternehmen in sensiblen Bereichen wichtig sind, die vor allem für Behörden unheimlich wichtig sind, wo einfach keine Fehler passieren dürfen. Mhm. Und wo immer mehr jetzt Integrationen geschaffen werden. Die haben zum Beispiel auch so einen Layer entwickelt, der über die KI-Modelle entwickelt, draufgelegt wird, wo Unternehmen ihre eigenen Daten einspeisen können. Und dieser Layer, der kann immer mitgenommen werden. Wenn das KI-Modell der nächsten Generation kommt, dann kann man quasi das unternehmenseigene Modellteil mitnehmen und sagen, wir kombinieren das jetzt mit der nächsten Leistungsmaschine. Ja. Und die Grundlagentechnologie ist die gleiche, aber sie haben einfach inzwischen ganz andere Strategien, ganz andere Geschäftsmodelle, als dass man eins zu eins sagen könnte, der eine oder der andere.
Du hast Behörden gerade angesprochen. Ich würde gerne jetzt zum Schluss unserer Unterhaltung mit euch diskutieren, was denn im Alltag die sichtbarsten Veränderungen durch KI sein werden. Und die ich mir wünschen würde jedenfalls, hast du gerade angesprochen, das wäre nämlich, dass endlich dieser ganze Wahnsinn, den wir als Privatmenschen, den wir als Unternehmer, den wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behörden so Tag aus, Tag eintreiben, dass der wesentlich vereinfacht wird, dass ich vielleicht den einen KI-Bot habe auf einer Website und der von Gartenamt bis Bauantrag bis Anmeldung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles erledigen kann. Wie weit ist es davon entfernt? Und Stefan, du kannst schon mal überlegen, während Larissa das beantwortet, was denn wirklich die größten Veränderungen im Alltag sein werden durch KI, die wir in den nächsten Jahren sehen werden?
Also es gibt schon heute Verwaltungs-KI, unter anderem eben entwickelt von Aleph Alpha. Die haben ja angefangen mit der Landesverwaltung in Baden-Württemberg, haben wir, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen, erste Anwendungsfälle zu entwickeln, wie man intern Papiere vorbereiten kann, um dann am Ende den Minister sprechen zu lassen.
Aber da habe ich ja jetzt noch nichts
davon. Da hast du noch überhaupt nichts von. Das sind wirklich alles Piloten. In Hamburg gibt es ein ähnliches Projekt, das heißt LM Moin, wo man auch wieder sieht, offenbar kann man dieses Modell von Baden-Württemberg eben doch nicht so einfach auf Hamburg übertragen. Deswegen machen die einen eigenen Piloten. Das ist wirklich momentan alles auf so einem Stadium. Wir probieren das mal aus, wir versuchen das. Deine Vision, an die glauben viele Leute, auf die hoffen viele Leute. Denn auch in den Verwaltungen gibt es ja das gleiche Problem wie in der Wirtschaft. Einen riesigen Fachkräftemangel. Auch hier unser Digitalminister, der sagt immer, ohne KI werden wir die Verwaltung gar nicht mehr meistern können.
Ja, vor allem, es kommen ja jedes Jahr zig Regeln dazu, um die sich irgendjemand kümmern muss. Irgendjemand muss überwachen, ob das eingehalten wird. Wir haben jetzt nicht nur eine Lieferkettenrichtlinie, sondern wir haben gleich zwei. So, das sind ja alles Gesetze, die kontrolliert werden müssen.
Absolut. Ich denke, wir werden auch da sehen, dass erstmal dann Anwendungsfälle immer stärker technologielastig bearbeitet werden können, die halt wirklich gängige Fragen sind, auf die jeder und ständig angewiesen ist. Und wenn du irgendeinen Fall hast, der halt ganz, ganz selten vorkommt, dann wird es noch lange dauern. Also die voll auf KI gestützte Verwaltung, das ist sicherlich noch sehr viele Jahre hin.
Das finde ich jetzt enttäuschend. Ich gucke mal Richtung Stefan. Vielleicht hat der vielversprechendere Dinge hier im Angebot für mich.
Also ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, das allererste, was wir merken, ist, dass unsere Postfächer immer voller werden. Ich bin
noch
jetzt
eine
gleich
schlechte
auch
Nachricht.
Bei der nächsten. Also ich weiß nicht, ob du eine gute oder eine ehrliche Antwort haben willst. Also die ehrliche Antwort ist, es ist halt jetzt so einfach geworden, lange E-Mails zu schreiben, lange Vorbereitungsdokumente für das nächste Meeting etc., dass das viel, viel stärker kommen wird. Und ich glaube, dass wir, weil du ja eben danach gefragt hast, wo wir denn mittelfristig landen werden, ich glaube, dass wir in so einer Welt landen werden, wo ganz viel von unserem digitalen Leben per KI moderiert wird. Also es wird KI auf der Seite von Leuten geben, die uns Sachen zuschicken. Wir werden aber unsere eigene KI haben, die alles durchgeht. Lass uns mal ein Beispiel E-Mail bleiben. Es ist total einfach, lange E-Mails zu schreiben und auch viele davon zu verschicken, auch personalisiert zu verschicken. Und weil niemand von uns die alle lesen wird, werden wir eine eigene KI haben, die für uns liest und uns dann die Zusammenfassung gibt und sagt, okay, das ist in einem Postfach wirklich relevant. Und da ist aus meiner Sicht die spannende nächste Entwicklung, die wir sehen werden, dass wir nicht mehr auf die großen Modelle irgendwo im Netz angewiesen sind, sondern dass das Ganze direkt bei uns konkret am Körper passiert. Also mit einer Brille, die wir tragen, in deren KI-Modell integriert ist, dass unsere Smartphones damit aufgerüstet werden und in unserem Interesse im Idealfall handeln und so für uns den Alltag mit moderieren und organisieren.
Da wird sich der ein oder andere jetzt fragen, weil 80% der Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, das ist vielleicht ganz interessant, besitzen ein iPhone. Das können wir in den Statistiken sehen. Da wird sich jetzt der ein oder andere fragen, jetzt haben wir ganz lange, wir haben über Google gesprochen, wir haben über Aleph Alpha gesprochen, wir haben über Mistral gesprochen, wir hätten auch über Amazon sprechen können. Was ist denn eigentlich bei Apple los beim Thema KI, Stefan?
Das Interessante ist, dass das ja so ein typisches Apple-Thema ist. Die sind bei den ganz großen Entwicklungen der letzten, also seit dem Start des iPhones, der letzten großen Trends eher so ein bisschen hinten an. Aber wenn das von Apple kommt, schauen die sich in der Regel ab, was die anderen schon haben und machen es dann besser in der konkreten Anwendung. Also Samsung hat zum Beispiel vorgelegt, man hat bei Samsung jetzt sehr gute Transkription. Man kann einfach sein Samsung-Handy mitlaufen lassen und das transkribiert einfach alles, was man so hört, kann das auch übersetzen. Man kann in anderen Sprachen alles machen und das wird konkret auf dem Handy abgewickelt. Man hat eine viel bessere Bildbearbeitung, kann nachher irgendwelche Objekte oder Menschen aus einem Bild rausnehmen oder wieder reinsetzen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das alles bei Apple kommen wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Apple das von der Handhabung besser umsetzt, als es Samsung derzeit macht, kann ich mir auch gut vorstellen. Bei Apple haben wir zum Beispiel kürzlich eine größere Geschichte gemacht, wo wir uns die Forschungspublikationen von den Mitarbeitenden aus dem Bereich Künstliche Intelligenz von Apple angeschaut haben. Und darüber kann man auch schon so einige Sachen erkennen. Also Apple setzt sich ganz intensiv damit auseinander, wie man KI-Modelle lokal auf einem Endgerät betreiben kann. Sprich, das Modell läuft nur auf deinem iPhone. Du kannst es immer betreiben, egal ob du im Flugzeug bist, ob du eine Internetverbindung hast oder nicht. Und damit einher geht das Versprechen, dass das Ganze auch datenschutzsparsamer vonstatten geht. Also ich muss nicht alles mit irgendeinem Server teilen oder irgendeiner Firma, die wohlmöglich auf meinen hochsensiblen Daten noch wieder trainiert und das Ganze irgendwie als Grundlage für das nächste Modell nutzt, sondern im Idealfall läuft das halt alles nur auf meinem iPhone und ist da relativ sicher.
Aber bisher ist Apple ja einfach still gewesen bei dem Thema. Ist das Strategie oder weil sie halt einfach so weit hinten dran sind?
Ich glaube, es ist beides. Also Tim Cook war ja jetzt mehrmals bei Veranstaltungen ziemlich unter Druck, sich dazu zu äußern. Und er hat dann für Apple-Verhältnisse ziemlich konkrete Ankündigungen gemacht. Also er hat ja schon gesagt, dass im Laufe dieses Jahres was Konkretes kommen wird, dass sehr viele Ressourcen bei Apple auf diesem Thema drauf sind. Was ich so aus Apple höre, ist das aber auch das Ergebnis davon, dass Apple bei diesem ganzen Thema kalt erwischt worden ist. Also das war nichts, was Apple jetzt besonders auf dem Schirm hatte. Und obwohl es zwar einen auch mit KI unterstützten Assistenten wie Siri gibt, ist das einfach von der Qualität her halt bislang noch echt relativ schlecht. Und die Vorstellung, dass wir echt so ein leistungsfähiges Siri kriegen und eine tolle Transkription und sowas, da kann ich mir schon vorstellen, dass Apple darauf hofft, damit einen nächsten Zyklus loszutreten, wo alle das neueste iPhone haben wollen. Weil Apple weiß natürlich auch, wie man viel Geld verdient. Vermutlich werden die coolsten Funktionen eben nur auf dem allerneuesten Gerät verfügbar sein. Auch wenn es natürlich theoretisch auf den alten iPhones auch wunderbar funktionieren würde.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt.
Ihr beide habt ja bei all dem, was ihr sonst so tagsüber macht, noch die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich noch ein Buch zum Thema KI? Weil es gibt ja, das ist ja nicht durchaus nicht das erste. Also, was war der Hintergedanke, Larissa?
Ja, du hast recht. Es gibt viele Menschen, die inzwischen Bücher über KI schreiben. Es gibt viele Wissenschaftler, die das machen, viele Berater, die das machen. Stefan und ich haben ja einen ganz besonderen Blick auf diese Technologie. Wir sind ja
das sagen natürlich alle Autoren.
Klar, stimmt. Bei uns stimmt's auch wirklich. Also, was ja besonders ist, unser Job ist gerade ganz, ganz nah dran zu sein an den Menschen, die diese Technologie entwickeln. Zu verstehen, warum machen die das, in welche Richtung wollen die laufen, die zu besuchen, uns das anzugucken, manche Dinge selbst auszuprobieren. Also Stefan hat ja zum Beispiel als einer der ersten selbstfahrende Autos in San Francisco testen können und hat seine Iris scannen lassen von Worldcoin. Manchmal braucht man ein bisschen Verrücktheit dafür. Genau, und dieser Blick, den haben wir noch nicht bei anderen gesehen. Viele setzen sich auseinander mit ethischen Fragen, wo soll das alles hinführen und so weiter. Und wir sind aber überzeugt, dass man die Menschen, die hinter dieser Entwicklung stehen, kennen und ein Stück weit verstehen muss, um zu begreifen, was da auf uns zukommt und auch um zu überlegen, was bedeutet das für mich und welche Rolle spiele ich, was muss ich in Zukunft wissen, wie muss ich mich selber weiterentwickeln und fortbilden, um in dieser Welt zurechtzukommen.
Und das sind ja durchaus interessante Charaktere. Wir könnten über ganz, ganz viele sprechen. Wahrscheinlich muss man vor allem über Sam Altman und Elon Musk sprechen und diesen epischen Streit, den beide gerade miteinander haben. Stefan, was lässt sich denn aus diesem Konflikt ableiten, überhaupt für die gesamte Entwicklung von künstlicher Intelligenz?
Also es lässt sich auf jeden Fall daraus ableiten, dass das so ein großes Thema ist, dass die beiden einfach wahnsinnig viele Ressourcen, wahnsinnig viel Geld und auch wahnsinnig viel Zeit in dieses ganze Thema investieren. Denn so ein Gerichtsprozess kann sich jetzt richtig lange hinziehen, da wird richtig viel dreckige Wäsche gewaschen werden, aber gleichzeitig möchte halt jeder die Deutungshoheit über diese gigantische Entwicklung haben, die da auf uns zukommt. Und man merkt halt so, Elon Musk hat das so ein bisschen schleifen lassen, dieses ganze Thema, und mit diesem ganzen Streit und dem Schlagabtausch will er sich da wieder ins Zentrum setzen.
Was lernen wir, Larissa, aus diesem Konflikt wirklich? Also ich habe verstanden, das hat vielleicht auch einen PR-Aspekt, aber was ist sozusagen die dahinterliegende Fragestellung? Es geht ja auch darum, dass die beiden ja eigentlich mit OpenAI mal zusammen gestartet sind und die Idee dahinter war ja, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die den Menschen auch hilft. Und Elon Musk wirft jetzt Sam Altman vor, dass er sich von diesem eigentlichen Ideal verabschiedet hat, nur noch Geld verdienen will.
Genau so ist es. Und das zeigt natürlich, dass beide, wie Stefan gesagt hat, diese Deutungshoheit haben wollen im Sinne von, wir entwickeln künstliche Intelligenz, die für die Menschheit wirklich gut ist.
Aber das tut Elon Musk ja auch nicht mehr mittlerweile.
Naja, er tut zumindest so, als ob er das, also in dieser Abgrenzung, indem er sich davon distanziert, wie sich OpenAI immerhin oder immer weiter zu einem profitorientierten Unternehmen entwickelt hat, stellt er sich selber natürlich als derjenige dar, der davon völlig frei ist. OpenAI wiederum hat ja jetzt nun Dokumente oder Schriftverkehr aus der Vergangenheit auch offengelegt, der zeigt, dass Elon Musk durchaus zu den Menschen gehörte, die mitentschieden haben, dass OpenAI profitorientierter werden sollte. Jetzt, ich meine, wir kennen das von Elon Musk natürlich auch mit der ganzen Entwicklung von Twitter beziehungsweise X, diese Entwicklung zu angeblich mehr Free Speech, weniger Regulierung, was dürfen Menschen sagen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Framing im Sinne von, das ist wirklich im Sinne der Gesellschaft, weil hier darf jeder sagen, was er will. Und so ähnlich ist es bei KI eben auch. Und ich würde sagen, es ist schon wichtig, diesen auch aus einer europäischen Sicht zu verstehen, worum streiten die da. Weil wir haben vorhin über diese Master-Prompts gesprochen. Die Menschen und Unternehmen, die KI entwickeln, die legen fest, wie die Welt aussehen soll. Inwiefern bestimmte Dinge vorgegeben werden. Wir hatten das Thema Rassismus. Ne? Also mit welcher Ideologie diese Systeme eigentlich gepromptet werden. Das zeigt ja nur, dass man sich da unheimlich drüber streiten kann. Dass es um politische Orientierung zum Beispiel auch gibt. Und dass man vielleicht auch am Ende sagen muss, ja, wir brauchen tatsächlich was in Europa, um was dagegen zu halten. Damit wir auch unsere Sichtweise, unsere kulturellen Werte da stärker abbilden können.
All das und viel mehr findet man in dem Buch. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel Prozent davon hat die KI geschrieben?
Gar nichts. Null.
Wie konnte das denn passieren, Stefan?
Ja, genau das ist ja die Idee, dass wir glauben, die wirklich coolen Sachen als Reporter, die können nur wir im Moment. Denn die spannenden Leute zu treffen, mit denen einen Spaziergang zu machen oder bei ihnen zu Hause zu sein und eine Pizza zu essen, das kann die KI nicht. Und ich glaube, dass man da am meisten lernt als bei einer lang geschriebenen E-Mail.
Dieser Übergang hätte nicht besser laufen können, weil du ja nicht nur ständig, sondern auch immer mal wieder hier für den Podcast mit den ganz Großen der Silicon Valley gesprochen hattest. Unter anderem mit Richard Socher. Mit dem hast du neulich einen Spaziergang gemacht und mit ihm über viele interessante Themen rund um künstliche Intelligenz gesprochen. Er war schon mal zu Gast hier im Podcast, Gast von dir im Interview. Warum habt ihr euch jetzt wieder getroffen?
Also Richard ist ja ein aus Deutschland stammender Informatiker, der halt hier an der Uni studiert hat, dann bei Salesforce war und mittlerweile seine eigene Firma gegründet hat. Und Richard sieht jetzt gerade diese Verbindung von Innovationskraft im Silicon Valley und auch Regulierung in Europa als große Chance. Denn das, was konkret passiert ist, ist, dass die Europäer so ein Gesetzespaket aufgelegt haben, der die digitalen Märkte reguliert. Und damit wird unter anderem gesagt, Apple darf nicht immer, wie es ja bislang gelaufen ist, Google als die fest vorgelegte Suchmaschine in alles rein integrieren, sondern es muss eine Wahlmöglichkeit geben. Und seit neuestem kann man eben auch den Dienst von Richard Socher standardmäßig auf iPhones in Europa auswählen. Der Dienst von Socher, you.com, ist im Prinzip genauso was, was wir eben besprochen haben mit Aleph Alpha. Die benutzen verschiedene Basismodelle, greifen dann Wissen aus unterschiedlichen Quellen ab und sagen genau, wo sie es hernehmen. Also wir können zu irgendeinem aktuellen Thema dieses Ding was fragen und das spuckt eine Antwort aus und sagt sofort, das sind die Quellen dafür und das Ganze eben in der Regel auch noch in einer ganz guten Textqualität. Also er sagt, wir sollen die Zeit nicht mit Suchen verbringen, sondern wir sollen lieber direkt die relevanten Ergebnisse bekommen.
Und der Friedhof mit Lösungen, die eine Alternative zu Google darstellen sollten, ist ja riesengroß. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er damit erfolgreich sein wird?
Das vermag ich nicht zu sagen. Ich kriege aber bei Google mit, dass dieser Konzern noch nie so nervös war wie heute, was das ganze Thema künstliche Intelligenz angeht. Denn Google steckt in dieser Klemme, dass solange das klassische Suchen weitergeht, verdient Google daran, dass wir besonders viel Zeit mit dem Suchen und nicht mit dem Finden von Ergebnissen verbringen. Und alles, was in der letzten Zeit als Innovation von Google kam, hat dieses Dilemma noch nicht gelöst. Das heißt, ich glaube, dass die Chance für einen neuen Wettbewerber in diesem Bereich wahnsinnig groß ist. Ob es jetzt you.com oder einer der vielen anderen Wettbewerber ist, es gibt ja eine Reihe, die jetzt in diesen Bereich reingehen, das kann ich nicht sagen. Aber der Zeitpunkt ist super.
Jedenfalls hast du ihn auf seiner Ranch in Mountain View getroffen. Das ist praktisch mittendrin im Silicon Valley. Da habt ihr dann diesen Spaziergang, von dem ich gerade sprach, gemacht. Und ihr habt darüber gesprochen, was er vom AI Act hält, wie er KI grundsätzlich einschätzt und natürlich auch, was es für ihn bedeutet, diese Suchmaschine you.com jetzt im App Store zu haben und was so seine Einschätzung der gesamten Lage ist. Ich sage erstmal herzlichen Dank, dass ihr heute wieder mal da wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Dankeschön.
Und jetzt hören wir mal rein in das Gespräch.
Also, was genau passiert am 7. März und was bedeutet das für euch?
Am 7. März wird eine neue Version des iOS rauskommen, des Betriebssystems von den iPhones. Und in dieser Version kommt dann ein sogenannter Choice Screen, eine Auswahl, die der Benutzer machen muss, um seinen Default Browser auszuwählen. Und in dieser Liste der Default Browser ist auch you.com mit dabei. Und darüber freuen wir uns natürlich. Die Liste basierte auf den populärsten Browsern in den verschiedenen Ländern. Und da sind wir in fast allen europäischen Ländern in den Top 10 mit dabei. Und die Hoffnung ist natürlich, weil wir der einzige KI-gestützte Browser sind, dass viele unseren Browser dann auch auswählen und uns als den Default-Browser nutzen auf ihren iPhones.
Und wie ist die Qualität von den Ergebnissen, die ich bei euch angezeigt bekomme, im Vergleich zu Google zum Beispiel?
Im Vergleich zu Google, du kannst auf unserem Browser natürlich auch Google als Suchmaschine auswählen, aber du hast halt auch die Möglichkeit, direkt eine Antwort zu bekommen von unserer Chat-Fähigkeit. Kannst du über deinen Liebeskummer reden, du kannst nach Antworten von Hausaufgaben fragen, du kannst wissen, was passiert in der Welt momentan und dann ein Gespräch darüber starten und viele verschiedene Fragen direkt klar beantwortet bekommen, direkt im Browser. Es ist fast, als würde der Browser für dich die Recherche machen und dir dann die Antwort zusammenstellen.
Und ihr habt ja sowohl eine Bezahlversion als auch einen eingeschränkten kostenlosen Zugang.
Ja.
Wenn ich jetzt nicht zahlen möchte, welche Einschränkungen habe ich denn dann?
Wir haben, wenn man nicht bezahlt, keine Einschränkungen für unseren Default-Modus, also wir nennen den Smart-Mode, der einfach dir schnell, direkt eine Antwort gibt. Wir haben aber auch andere Modi mit dabei, die zum Beispiel Research-Mode haben, die halt auf 50 verschiedene Webseiten gehen, alle Inhalte verstehen, zusammenfassen und dir dann einen sehr detaillierten Bericht schreiben. Oder wir haben einen Genius-Mode, der für dich programmiert, irgendwelche komplexen Mathe- oder Physik- oder Chemie-Probleme in Code übersetzt, in Programmiersprachen übersetzt, den Code dann laufen lässt und dann dir die Antwort gibt. Diese Features, da gibt es nur eine Handvoll kostenlos und dann kosten die uns auch relativ viel in Compute-Time, das laufen zu lassen. Und deswegen müssen wir dafür ein Subscription-Modell monatlich haben.
Die Änderungen, die jetzt in Europa kommen werden, beziehen sich ja nicht nur auf den Browser, sondern ja auf ganz, ganz viele Sachen. Die Idee ist ja, dass vor allen Dingen europäische Firmen bessere Chancen bekommen können. Wie siehst du das? Was sind da die wichtigsten Änderungen und wo ist das größte Potenzial für Europa?
Das größte Potenzial ist für Europa halt einen aktiven, neuen und innovativen Suchmaschinenmarkt zu haben. Weil momentan ist wahrscheinlich die interessanteste Zeit für Suchmaschinen in den letzten 10 bis 20 Jahren. Denn besonders die jüngere Generation hat die Chat-Modelle für sich entdeckt und hat realisiert, dass es eigentlich besser ist, wenn man direkt eine Antwort bekommt, als 10 blaue Links zu bekommen mit viel Werbung, die man dann selber durchforsten muss. Und das ist eine Zeitenwende, aber um die auch wirklich nutzen zu können, muss man halt Zugang zu den Nutzern haben. Und das würde jetzt dank den neuen EU-Regulationen möglich.
Du bist als Deutscher hier in die USA gekommen. Wir laufen, spazieren hier jetzt gerade mitten durch die Berge außerhalb von Mountain View. Das klingt ja nach einer großen Chance in Europa. Kannst du dir vorstellen, jetzt nach Europa zurückzugehen?
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, viel Zeit in Europa zu verbringen. Aber mein Lebensmittelpunkt mit meiner Frau, meiner Firma und Haus ist momentan hier. Aber ich werde am 26. April zurückkommen nach Dresden in 2 Monaten oder so, weil ich einen Ehrendoktor von der TU Dresden bekomme. Und freue mich sehr schon jetzt drauf und werde auch in München vorbeischauen und wahrscheinlich Berlin. Kommen wir immer wieder gerne und könnten mir hoffe, dass wir irgendwann genügend europäische und auch deutsche Nutzer haben auf wieder.com, dass wir dort auch eine ordentliche GmbH starten können, die dann in Deutschland auch wächst.
Du gehörst ja zu den wenigen Brückenbildern, so was die KI-Landschaft angeht, zwischen Europa oder Deutschland und hier dem Silicon Valley. Wie siehst du denn Europa und Deutschland im Vergleich zu den großen Tech-Unternehmen hier? Wie sind die europäischen und deutschen Firmen aufgestellt bei dem KI-Wettrennen?
Ja, leider ist es halt schon so, dass es ist schon so, dass die US-Firmen besser aufgestellt sind, weil sie einfach in den letzten Jahren und fast Jahrzehnten halt mehr investiert haben in KI-Forschung. Und zum Beispiel die Transformer-Modelle wurden auch in Google entwickelt. Natürlich hat Google jetzt das Problem, dass sie ein Innovators Dilemma haben, weil sie so viel Geld verdienen mit blauen Links über blaue Werbelinks über blauen Weblinks, die SEO optimiert sind und auch Google-Werbung danach hinter haben.
Das heißt, Google schickt einen quer durchs Internet und verdient an der Werbung und an der Suche. Und du sagst, ihr verdient daran, das Ergebnis zu liefern.
Ja, und Antworten. Einfach amazing answers. Also super Antworten.
Aber dann nochmal zurück auf den Vergleich zwischen den europäischen Unternehmen und den hier.
Also was fehlt den Europäern? Die Firmen haben mehr in Forschung investiert in den USA, die großen. Und das ist halt so insgesamt ein bisschen ein systematisches Problem. In Deutschland, teilweise auch aus guten Gründen, sind wir ein bisschen eher skeptisch gegenüber Großfirmen. Und die deutsche Wirtschaft hat halt sehr, sehr viel mehr mittelständische Unternehmen. Das Problem ist, um wirklich viel in die Forschung investieren zu können, muss man einfach einen sehr großen Profit haben. Und wenn man nur eine kleine Firma ist, kleine Daten hat, kleine Datencenter hat, dann ist es halt schwieriger, Milliarden zu investieren. Und man müsste sich koordinieren. Koordination ist komplex und schwierig und kostet auch Geld und Zeit. Und das ist also ein bisschen ein systematisches Problem. Die US-Wirtschaft basiert halt mehr auf großen Firmen als auf vielen kleinen oder mittelständischen.
Also das heißt, du sagst, es müssten jetzt SAP und die Telekom richtig da rein.
Die großen Firmen müssten eigentlich mehr investieren. Und die großen Firmen in den USA können halt auch mehr kleine Firmen kaufen. Und auch wenn die jetzt nicht unbedingt, große EBITDA-Umsätze und Renditen machen, kaufen sie die, um die Ideen mit reinzubringen, die neuen, jungen Leute und neue Ideen. Und dadurch können die großen US-Firmen auch schneller Innovation machen. Und in Deutschland, in vielen großen Firmen, gibt es ein bisschen eine Not-Invented-Here-Mentalität, wo halt viele interne Teams sagen, ja, das können wir theoretisch auch selber machen. Dann könnten sie auch vielleicht irgendwann nach vielen Monaten oder Quartalen oder Jahren. Aber wenn man halt eine kleine Firma kauft, ist auch nicht einfach. Also Firmen kaufen ist auch eine Fähigkeit, ein Skill, den man trainieren muss. Und wenn man das einmal schafft und gut machen kann, dann kann man sehr schnell innovativ mitgestalten als große Firma. Und dann kommt dazu auch noch, die VCs machen halt auch weniger häufig, also Venture Capital, Risikokapitalgeber für Startup-Investitionen, die tun halt auch weniger häufig große Checks schreiben für große Ideen mit viel Risiko. Und das hat aber im Silicon Valley häufig genug geklappt, weil wenn man, 10 Millionen investiert in 50 Firmen, davon ist eine am Ende aber Amazon oder Google oder Facebook oder Snowflake und so weiter. Und die tun 1000-mal Investitionen multiplizieren. Dann ist es okay, dass die anderen 50 komplett auf Null gehen. Und das hat sich halt so rumgesprochen, dass es mehrere Venture-Fonds gibt. ARX ist jetzt auch meiner. Wir haben jetzt auch 202 Millionen geraced, um in KI-Firmen zu investieren. Wir haben auch in deutsche KI-Firmen schon investiert.
Und was sind die spannendsten Firmen, die du dir in Deutschland anguckst?
Eine nennt sich Exazyme. Die machen Proteingenerierung für industrielle und chemische Prozesse. Das heißt, neue Biologie entwickeln, die zum Beispiel Plastik zersetzen können. Oder Bakterien, die dann Plastik zersetzen können. Das sind so Beispiele, die...
Das ist jetzt ganz schön weit weg von KI, ja?
Nee, KI ist überall. Und KI wird, und das finde ich momentan super spannend, und wenn ich mehr Zeit hätte für Forschung, würde ich wahrscheinlich selber daran auch mehr forschen, ist KI für Naturwissenschaften wird einen sehr großen Sprung machen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und die ganze Welt verändern. Ich bin auch so, wenn ich mal Zeit habe, habe ich gerade ein Buch, wo es darum geht, dass wie die KI die Naturwissenschaften unglaublich verschnellern kann. Denn wenn man viel simulieren kann, man kann viele Experimente machen und die KI kann durchgängig neue Ideen generieren und die dann experimentell verifizieren. Das wird alles verändern in der Menschheit, in den Naturwissenschaften. Und dementsprechend ist es nicht so weit davon entfernt. Die KI kreiert Beispielproteine, die dann getestet werden und die häufiger funktionieren als die Beispielproteine, die momentan generiert werden per Hand.
Das klingt ja jetzt doch wieder ganz hoffnungsvoll, was Europa angeht. Also was müsste denn passieren, damit solche Firmen dann nicht als nächstes verkauft werden an US-Großkonzernen?
Ich meine, insgesamt ist jetzt nicht jeder Verkauf ein schlechter Ausgang.
Du hast deine Firma auch an Salesforce verkauft?
Genau, meine Firma wurde auch verkauft. Und das erlaubt mir dann noch größeren Ideen danach daran zu arbeiten. Noch größeren Ideen zu arbeiten. Und die Frage ist halt, okay, wer kann dann irgendwann vielleicht BASF die kaufen statt eine große US-Firma? Oder können sie einfach selber eine große Firma werden? Das ist natürlich das Hauptziel von Startups, dass sie irgendwann selber an den Aktienmarkt gehen und halt weiterhin eigenständig wachsen können.
Was kann denn dann Europa oder was kann Deutschland besser als die USA? Wir laufen jetzt hier über dein Grundstück, was an sich schon beeindruckend ist. Du hast ein tolles Haus, aber du hast auch erzählt, die Fenster zum Beispiel kommen aus Deutschland.
Ja.
Kann Deutschland noch mehr außer Fenster?
Natürlich. Deutschland hat unglaublich viele, unglaublich schlaue Köpfe. Und die Frage ist halt nur, wie man diese gute Grundlagenforschung besser in Firmen
lenken
kann. Damit halt auch mehr Startups daraus kommen und dann die der Wirtschaft helfen und dann hoffentlich irgendwann auch wieder zurückgeben an das Ökosystem. So, na, also gibt schon viele Möglichkeiten für Deutschland, mehr mitzugestalten. Das ist halt ein Mindset. Wie sehr will man Neues kreieren oder sich auf der Vergangenheit ausruhen?
Wenn du jetzt Deutschland so einen Plan geben könntest, in 4 Punkten nach vorne zu kommen, was wird da draufstehen?
Ehrlich zu sein, habe ich den Plan vor vielen Jahren schon gegeben und habe mich auch sehr gefreut, denn einige davon kommen jetzt endlich.
Okay, dann was ist das konkret?
Ich war in Hamburg mit dem Bundeskanzler und französischen Präsident Macron und beiden Kabinetten.
Das war jetzt vor kurzem, ne?
Genau, ja, vor ein paar Monaten. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, denn ich glaube, Christian Lindner meinte, eine meiner großen Probleme wird jetzt bald gelöst. Und das Problem war, dass wenn man ein Startup gegründet hat, das Startup hat jetzt einen theoretischen Wert von, sagen wir, 100 Millionen Euro. Und du willst jetzt einen super schlauen Programmierer einstellen und dem willst du eben 1% deiner Firma geben als Anteile. Du fängst gerade an, der Programmierer wäre super einflussreich und hilfreich für die Firma, willst du dir 1% geben. Dann wirst du in Deutschland sofort dafür versteuert momentan. Was natürlich keinen Sinn macht, weil du hast ja kein Geld. Du hast nur einen theoretischen Wert deiner Firma, kriegst jetzt eine Option, dort irgendwann mal Anteile zu kaufen als Mitarbeiter. Das sind sogenannte Options in den USA.
Ja, ich bekomme die Option, aber noch nicht die Firmenbeteiligung, weil...
Und auch wenn du die Firmenbeteiligung bekommen könntest, ist sie ja nicht liquide.
Ja.
Ist ja nicht so, dass du einfach an den Aktienmarkt gehen kannst und sagst, so, ich will jetzt meine Firmenanteile verkaufen. Das ist ja eine Privatfirma. Und wenn da niemand da ist, kannst du die nicht einfach verkaufen. Das heißt, du hast einen theoretischen Wert, aber keinen praktischen. Und du hast nur die Hoffnung, dass das irgendwann mal wirklich was wert ist, wenn die Firma verkauft wird oder die Firma an den Aktienmarkt geht und deine theoretischen Privatfirma-Anteile jetzt eine öffentliche Aktiengesellschaft macht.
So, wir müssen jetzt hier einmal um einen großen Zaun drumherum laufen.
Ja.
Hier ist viel los, nachdem es so viel geregnet und gestürmt hat. Ja. Sind wir jetzt auch schon über einige Äste gestiegen.
Ja.
Okay, also du hattest gerade erzählt, der eine Punkt mit der Besteuerung von Optionen und Firmenbeteiligung, das wird geändert. Was war denn sonst noch auf der Liste?
Ja, die anderen Sachen sind halt Informatik in Schulen, muss Pflichtfach werden. Ist ganz klar, macht keinen Sinn. Viel Mathematik und viel mehr Informatik. Ich hatte Informatik auch in meinem Gymnasium, aber es war kein Pflichtfach. Und waren nicht so viele Studenten und Schüler mit dabei. Informatik als Nebenfach an Unis soll auch einfacher gemacht werden. Und an den Unis insgesamt kann man, und das passiert jetzt auch, habe ich auch schon ein Video-Interview für gegeben. Es gibt jetzt so eine Startup-Inkubatoren an verschiedenen deutschen Unis. Freue ich mich sehr drüber. Also es passiert auch. Dann gab es natürlich viele Junior-Professoren für KI, aber die sind leider nicht so gut ausgestattet, um wirklich viele der Top-Talente jetzt irgendwie aus den USA zu ziehen.
Also das eine Punkt ist Ausgründen aus der Uni, dass ich meine Firma starten kann, wird einfacher. Und das zweite ist mehr Geld für KI-Professuren,
die
voll ausgestattet werden.
Und dazu halt auch mehr Informatik als Nebenfach für alle anderen Studiengänge. Dass das sicher geht, dass auch Mediziner, Juristen, BWLer und so halt eher die Möglichkeit haben, Informatik leicht als Nebenfach zu machen und es auch machen wollen und wissen, dass es gibt und dass das Sinn macht und so weiter. Dann, ja, das VC-Ökosystem ein bisschen unterstützen. Bin jetzt kein Steuerexperte, aber gibt es bestimmt irgendwelche Wege, wie man gerade Investitionen in Startups steuerlich oder so unterstützen könnte. Und dann als nächstes, dass die großen Firmen halt auch ein bisschen daran dass die motiviert werden, auch deutsche Firmen und deutsche Startups zu akquirieren. Das sind so die Hauptpunkte.
Du hast gesagt, der eine wird umgesetzt. Wie sieht es mit den anderen aus?
Ja, ist halt schwierig. Weiß ich. Also weniger. Passiert weniger. Und dann natürlich auch auf der negativen Stelle nicht über zu regulieren. Kommt jetzt auch Regulierung, dass irgendwelche Modelle, wenn sie zu viele Parameter haben, auf einmal überreguliert werden, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Du redest von dem AI-Act, der jetzt von der EU kommt, ne?
Genau. Wo leider ja Frankreich gut aufgestellt war, aber Deutschland leider sehr, sehr viel überregulieren will und jetzt wahrscheinlich wirklich auch hat. Hoffentlich mit Open Source nicht so viel Regulierung, aber
das muss man, glaube ich, einmal erklären. Für viele der proprietären, kostenpflichtigen Modelle gibt es strenge Vorgaben. Wenn ich alles offen mache, so wie Mistral aus Paris, dann ist ein ganz, ganz großer Teil dieser Vorgaben ausgesetzt, weil es eben allen zugänglich ist, richtig?
Genau. Und das macht auch Sinn, aber es bedeutet natürlich, dass alle Firmen, die große Modelle haben, die sie nicht freigeben wollen, dann nicht in Europa sein können. Und das werden fast alle großen Technologiefirmen sein in Zukunft, weil alle der besten Fähigkeiten von KI-Modellen brauchen ja große Modelle. Und wenn man die halt dann, wenn dann überreguliert wird, dann will man die natürlich dann nicht in Europa laufen lassen, sondern gehen zurück in die USA oder stattziehen in den USA.
Eine der großen Sorgen, die ja diese Regulierung umtreibt, ist die Angst davor, dass es irgendwann Supercomputer, Super-KI-Systeme geben könnte, eine allumfassende künstliche Intelligenz. Du gehörst jetzt zu denjenigen, die sagen, das ist völlig übertrieben.
Ja.
Warum?
Naja, die Frage ist nicht, warum ist es übertrieben, sondern warum ist es überhaupt möglich? Und ein Sprachmodell, was das nächste Sequenz von Charakteren vorhersagen will, hat keine Selbstbestimmung, sie hat kein Bewusstsein Und es ist einfach ein cooles Science-Fiction-Problem, dass KI-Modelle auf einmal so ein Selbst entwickeln. Und deswegen frage ich mich, okay, warum was regulieren, was momentan Science-Fiction ist. Wir können jetzt auch viel Regulierung machen gegen Zeitreisen und irgendwelche Physikexperimente, und vielleicht sollte man auch keinen CERN Hydro Collider haben, weil dann schwarze Löcher kommen und Zeitreisen, und dann vor das Weiß kommt der Terminator und Skynet und bla bla bla. Aber warum Zeit damit verschwenden? Na, ich sage nicht, dass KI gar nicht reguliert werden muss. KI in den Anwendungen kann natürlich, muss natürlich reguliert werden. Ich will nicht, dass eine KI-Chirurg auf einmal in meinem Hirn mal was ausprobiert oder ein selbstfahrendes Auto auf der Autobahn von einem Startup einfach mal losfahren kann und mit 100 Sachen oder schneller auf der Autobahn fährt. Das muss natürlich, die Anwendungen müssen natürlich vorsichtig reguliert werden, aber Modelle im Abstrakten zu regulieren, verlangsamt nur Innovation.
So, unsere Tour ist jetzt fast vorbei. Wir kommen jetzt wieder an deinem Haus an. Was müsste denn passieren, damit du wieder nach Deutschland zurückgehst?
Das wird schwierig, weil, ja, Haus ist hier, meine Frau ist hier, meine Firma ist hier.
Mit dem Ausblick, aber, wir können die Bay Area sehen, können das Silicon Valley erahnen.
Ja, Wetter ist hier sehr gut, häufig. Aber ich freue mich auf jeden Fall, häufiger wieder nach Deutschland zu kommen. Ich werde jetzt im April auch nach Dresden kommen. Mich sehr freue und geehrt fühle, einen Ehrendoktor dort bekomme an der TU Dresden. Und habe auch schon mein Gymnasium unterstützt mit einem Schülerinnovationszentrum, wo Schüler 3D-Drucker haben und Programmierlektionen bekommen von Hochschullehrern auch, Hochschulprofessoren. Und freue mich auf jeden Fall immer mehr auch in Deutschland zu sein und zu arbeiten.
Richard, vielen Dank.
Gerne.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.